vom Umarmen des Komponisten auf dem offenen Sofa.
Vom Einflüstern, Vorahnen, Nachhall lauschen.
Wenn eine Person fehlt, ausgespart ist auf einer Fotografie.
Gespenstisch, als Gespensterbeschwörung in einer Gespensterdebatte.
Dann sind nur die Umrisse dieser Person zu sehen. Also ihre Aussparung.
Als Körperphantom auf den Asphalt gemalt, in korrekter Lage, zur Rekonstruktion des Tathergangs.
Sei es, dass es sich um eine gestorbene Person handelt.
Ausradiert, in versuchter Damnatio Memoriae, in den Papierkorb, aus dem elektronischen Orkus wieder heraufgeholt, mittels zweimal Klick, 1, bearbeiten, 2, rückgängig Eingabe.
Sei es, dass es eine afrikanische Person ist, die fotografiert worden war, ohne deren Zustimmung.
Wer mein Bild vor sich liegen hätte, hat, zur freien Verfügung, der könnte, kann damit nach Belieben verfahren, von Streicheln bis Zustechen, vom Hautfetzen abreißen bis zum Herauslösen des Wangenfleischs.
Dass die Person vorausgesagt hat, dass sie auf der Fotografie nicht sichtbar sein würde, etc.
Da hebt der Tänzer die linke Hand zum Schutz vor die Augen, derart den Blick des Dämons während, du siehst mich nicht, vom Teufel am Arm gezerrt, auf diesem mittelalterlichen Schutzmantelfresko, in vergeblicher Geste der Weigerung.
Lass mich los!
Ich will da ja auch hinein unter den Mantel Mariens, zur bergenden Mutter.
Diese Aussparungen von Personen finden sich gerne auf Fotografien von Familiengruppen.
Neben die versammelten Regierungschefs, Staatsmänner, Militärs auf gemaltem Bild ist ein nachgezeichneter Spiegel gesetzt, als bloßer Köpfeumriss der Honoratioren mit nummeriertem Namensschlüssel für den historischen Moment.
Molotow, John Foster Dulles, Macmillan, Binet.
Frage. Wer sind denn all diese Freunde und Freundinnen, im Kabinett ums Klavier gruppiert, Männer in Hosenröhren, Frauen bauschig gewandet, in diesem anmutig kolorierten Biedermeier?
Mit Franz Schubert.
Viele Kerbtiere, Schatten, Seelen, transparente Hüllen.
Auf Geisterfotografien mit einem Mal sichtbar, Larven wie schemenhaft.
Der Augenschein uns beschirmet.
Konspektus, Autopsia, evident manifest. Das Edelkraut wegwarten macht guten Augenschein.
So Ludwig Uhland.
Dank der wundertätigen Pianistin Clara ist unendlich viel in Bewegung geraten. Zwischen Berlin, Wien, Innsbruck und Meran.
Und man sieht schon das sommerfrische Paar bäuchlings auf dem Hotelbett liegen, die Köpfe einander zugewandt. Staunend über die nahe Bergwelt, draußen vorm Fenster, Texelgruppe. Man sieht einen Weinbergarbeiter, mit weißem Schurz sonntäglich vor Schloss Tirol den holprigen Pflasterweg heraufsteigen, auf so einer alten Ansichtskarte, handkoloriert, krumme Holzstangen quer auf der Schulter, vorbei am Schmerzensmann, rosa in der Kapellennische.
Ich schwebe tagelang in Musik, so Ezra Pound.
Der Hauptstrang der Überlieferung verlaufe mündlich, versichert Tochter Mary. Als Kantos, Kantate und auch Papa Ezra eile in diesem seinem multimedialen Epos quasi jeder manifesten Sprache voraus.
Mir geht es jetzt so sonderbar gut, hingerissen von den Klaviermusiken des Komponisten aus drei Himmelsrichtungen.
Allerdings mit totem Winkel im Norden, versteht sich.
Mit meinen Händen, Schritten mit aufgepflanzten Gladiolen. Kugelfischen Laternen,
Lontano,
Santa Lucia, diese Passage
Santa Lucia,
von Siegfried Höllriegel.
Dieses Lied für die erste Person der heiligen Paarung Lucia Odilia.
Und so weiter.
Für die finsterste Phase des Jahres, vor dem Winterbeginn, verehrt am St. Luzi-Steig über Maienfeld als Lichtbringerin, als Lutzelfrau, als äthiopische Lucy, jener zweiten Eva, Mutter Afrika.
Und wie wir diesem Kontinent unsere Herkunft danken.
Nicht nur am 13. Dezember lässt Lucia ihre eigenen ausgerissenen Augen über die Seiten des aufgeschlagenen Buchs rollen, worinnen sie mit visionärem Blick zu lesen vermag.
Ich war erloschen, in gefälligem Wahnsinn versunken.
An Lucia und Odilia ist der Morgen dem Abend nah.
Sie hatte sich nur ein wenig erbrochen.
Keinesfalls kontagiös.
Der Komponist sagte zu mir, wie entschuldigend, die Clara sei ein bisschen schwanger. Als wir im Foyer des Gartenbaukinos, ehe die Vorstellung begann.
Dann betritt vor dem eigentlichen Film, beginnt der fesche Edi die schmale Kinobühne und die launige Konferenz zur Modenschau kann beginnen. Mit kecken Fantasiewesten. Verkaufen Sie Ihre alte natürlich Nähmaschine, so wird müde gewitzelt. Zeitversetzt im Gartenbausaal, knapp davor schon im Forumkino am Eingang zur Josefstadt. Die Tasche von Christen. Dort trägt das Mannequin eine solche aus dem alteingesessenen Ledergeschäft gleich um die Ecke.
Christen für immer geschlossen.
Die Flamme, sagt der Komponist. Und seh die Sonne vorüberfliegen.
Der elegante Damenmodensalon Flamm feiert 60 Jahre Bestehen am Eck beim Neuen Markt gegenüber dem Donnerbrunnen.
Zwei ausrinnende Bronzenymphen.
Neben ehedem Wild, diesem damals so gut wie einzigen Delikatessenladen der Stadt, wo man sogar Greierzerkäse fürs Fondue bekam und die besten Teigwaren. Wozu Meister Neodada
Mahlzeit
gedichtet hat in seiner heruntergekommenen Sprache, haben stecken in das Mund das Nudel rund auf Gabel.
Der Komponist sagt mir, er habe mit Blixa Bargeld ein Interview gemacht,
während Centro Dada, Max ein ernstes Kompagnon, längst auf dem Mont Blanc in den Himmel aufgestiegen war.
So wie hungernde Baumrinde essen, so die Vereinsamten, die einsame Seele.
In der Kategorie
Bücher,
deutscher Maler, deutscher Grafiker, Künstler des Dadaismus, Publizist,
Sätze und Worte,
Autor, Literatur 20. Jahrhundert, Literatur Deutsch,
Musiken,
Person, Pseudonym,
Bargeld,
mit bürgerlichem Namen Alfred Ferdinand Grünwald,
die Abendröte,
geboren 1892, gestorben 1927,
den Fliederbaum,
in der abschließenden Kategorie Mann.
Die speichelnasse Manschette um den Schneeglöckchenstrauß ist getrocknet, sagt die Pianistin, des Komponisten Hemdmanschette.
Annette mit der Tröte, die Soubrette versucht's mit der Trota,
mit dem zappelnden Fischleib,
mit der nachwachsenden Lauchstange, mit dem scheuernden Hartgummischlauch, mit der blanchierten Riesenkarotte. Der Patient fantasiert
während seines Aufenthalts in der Klinik.
Er sei auf der Jungfrau, auf dem Mönch, auf dem höchsten Berg Europas gewesen.
Wir sind schweigend einander gegenüber gesessen, sagt mir die Pianistin, haben neuen Versen von Ferdinand Schmatz gelauscht.
Die Wolke, die Uhr, die ganze Mahlzeit unter dem Mantel der Wirklichkeiten mit Nöten.
Während der Komponist mir ein belegtes Brot, mit Unrat belegtes Brot, über den Tisch reicht, welches ich zusammenklappe.
Diese dichterische Freiheit muss schon gestattet sein. Bei mir geht Schumann nicht in den Rhein, wie er es vorhatte, sondern in meiner Umschrift versucht er, durchs Fenster zu springen.
Der Komponist verlässt den Raum und steigt auf das Fenster im Korridor, um sich in die Tiefe zu stürzen.
Ein ganzes Jahr lang habe ich mich außerstande gesehen, dieses Gangfenster zu öffnen.
Ich fasse ihn an den Beinen, ziehe ihn zurück.
Dem stummen Ruf aus der Tiefe, dem suggestiven Sog nach unten, wäre nichts entgegenzusetzen gewesen.
Die Pianistin sagt, habe heute auf Klavier innig gespielt und so weiter. Diese Blutkolonie, Blutkultur ist wie ein kleiner Wald, Jungwald, der langsam wächst, so der Komponist.
In einer ersten Besiedlungswelle nisten sich Schmeißfliegen oder Kaisergoldfliegen in den Lidfalten oder in der Nasenhöhle des jüngst verstorbenen Frischtoten ein.
Die Ärzte vermuten, dieser Befund am Wochenanfang.
Nach Karl von Linné können 3 solcher Fliegen mit ihren abgelegten Eiern, aus denen dann Maden schlüpfen, einen Pferdekadaver in der gleichen Zeit zu Ende bringen wie ein Löwe, der die geschlagene Beute so nach und nach verspeist.
So eine Blutorgie, so eine Blutorgie. Sieh, wie aus den Orgelpfeifen die Blutstropfen wie Tränen.
Eine bestimmte Buckelfliegenart positioniert ihre Eier sogar auf frische Gräber. Die geschlüpften Larven kriechen dann in die Erde hinein, um sich unter Tag an der gebotenen Eiweißquelle zu laben.
Ich sah zu, so der Komponist, wie die Pianistin am Palmsonntag die Palmzweige mit Weihwasser bestrich, eigentlich streichelte, es jagte mir die Tränen.
War nicht schon drum, meint der Jungbauer, nachdem er es verabsäumt hatte, das ungeliebte Pony halbherzig und unterm Preis zugekauft gegen Tetanus zu impfen. Und wenn sich so ein Wesen die von Stallgenossen zugefügte Wunde infiziert hat und mit starren Beinen auf der Seite in den letzten Zügen liegt, dann heißt es,
nur ja kein lautes Wort, nur ja kein grelles Licht. Nur ja keine Berührung.
Andernfalls tritt der Tod schockartig ein.
Die Frühjahrsstürme so heftig, dass er, der Komponist, die Mähne der Rösser hüllte in karierte Decke, die Mähnen der Rösser streichelte.
Für die Bespannung der Bögen, mit denen die Streichinstrumente gestrichen werden, kommen heute die strapazierfähigsten Rosshaare der abgehärtetsten Rösser aus dem asiatischen Raum zum Einsatz.
Dass er die Tasten riss und zerriss, dass er den vierten Finger der rechten Hand, Ringfinger, hochriss und hochbäumte und hochband an der Decke des Arbeitszimmers, dass es ihn schmerzte, weil nämlich der vierte Finger, Ringfinger der rechten Hand, der die Melodie übernahm, nicht deutlich genug anschlug, etc.
So vieles beeinflusst den Ton. Nicht einmal die Staubschicht im Resonanzkasten des Konzertflügels, hört man, sollte in jedem Fall entfernt werden.
Nach der Pianistin betrat die Hündin das Zimmer mit fliegendem Atem. Die Glaubwürdigkeit eines Kunstwerks, so der Komponist, ist nicht immer zu gründen auf reichlichem Tränenvergießen, bis heran an die Pelzstola.
Und auch das Aufrauen der Filzbelege an den Hämmern modifiziert den Anschlag weiter und verändert hörbar die gesamte Klangstruktur.
Da überholte mich jemand mit einem Nerzcape mitten im ersten Hauch des neuen Frühlings. Ich meine, Frühlingserschrecken.
Wie im Moment des Fensteröffnens nach dem kürzestmöglichen Regenschauer, in den erwachenden Stimmen der Frühlingsvögel, ihrem inständigen Gezwitscher,
Geflöte,
das binnen kurzem die Innenräume erfüllt.
Plötzlich erschraken wir alle.
Finkenschlag, Spatzengeschrei.
Weil die Explosion des Frühlings.
Mitten hinein der Ruf des buntköpfigen Heers, dessen blau geschupptes Gefieder ihn erst im Aufflug als Eichelheer verrät.
Sein Weben und Erbeben und dass die Sträucher und Bäume, Haine, über Nacht übergeworfen hatten, diesen Flor, lichtgrün und Schleier, wenngleich noch nicht tatsächlich wahrnehmbar, noch ein Geheimnis, nicht wahr?
Wie eine Knospe im rasenden Zeitraffer aufspringt, so prescht der Ton dann hervor und entfaltet sich unmittelbar nach allen Richtungen, womöglich in stehender Intensität, bis zum sanft pfotigen Loslassen der Tasten.
Winzigen, lichtgrünen Blättchen, klebrigen Knospen der Kastanienbäume.
Es reiben die Rosskastanien des vergangenen Herbstes aneinander, gar nicht so verschrumpelt, noch immer in den Tiefen der Hosensäcke der Buben und Männer versteckt.
Während die Pianistin verkündet, Angst und Sexualität beherrschen die Welt. Und so weiter.
Bei aufgewirbelten Plastikfetzen im städtischen Park. Allerdings, Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Und bei greiffreudigen Babys sollte man allemal die Gefahr der Ashanti-Aspiration,
also das Einatmen von Erdnüssen und Erdnusshälften,
in Betracht ziehen. Nüsse und Früchte, selbst gestibitzt oder den spitzen Lippen von einer verliebten Hand zugeführt, in weit mehr als gewöhnlichem Fütterungsreflex.
Die Luft ist voll von unseren Schreien. Beckett.
Nimm dir doch noch eine dieser triefenden Zwetschgenhälften überreifen Pflaumen zum Ausschlecken wie geschaffen dergestalt, dass dir rücklings unter dem Fruchtüberfluss hingesunken der Liebessaft kitzelnd übers Kinn bis in die Schulterkuhle tropft, sich dort in der Schlüsselbeinschüssel sammelt.
Es düstert mich, so die Pianistin, wenn ich an die Leiden des Komponisten denke. Gestern der Mond in seinem schwarzen Hemd, in seinem zunehmenden Wahn.
Hingerissen von aufkeimenden, ausgeliefert den durchziehenden Bildern.
Saß dann auf seinem Mäntelchen, Hündchen, in seinem fliegenden Garten, über dem Haupt, Hänfling, der aufschwirrt.
Als ob der eigene Körper von innen heraus zu leuchten, zu phosphoreszieren begänne.
Elevation des Komponisten.
Begönne.
Elevation des Monds. Aprilwind und Gala.
Eure Magnifizenz in überraschender Lumineszenz.
Sein schmaler Fuß in Schmetterlingsweiß. Die Pappelrosen, Malven am Stadtrand. Mein Halbkörper sagt zum Komponisten.
Ganzkörperscanner im Testlauf, an einigen Flughäfen bereits in definitiver Verwendung.
Ich sehe deine schwebende Mütze, deinen panischen Mund, puffärmelig im Garten im Gurn. Ich sehe dich zusammengekauert, unbekleidet im Wickelbusch, mit sausender Gummischürze, in deiner Verschworenheit, dieser Purpurfrühling, der Fuji, dahinter das blutende Abendrot, so die Pianistin.
Vom Takao-san aus gesehen quasi dem Kobenzl Tokios bei Sonnenuntergang, da erscheint der Kegel des Feuerbergs in unerreichbare Ferne gerückt und wieder soll ein überdrehter Bergsteiger zur Unzeit in den unwirtlichen Flanken des wintersgesperrten Vulkans verloren gegangen sein.
Die Pianistin habe weite Konzertreisen unternommen, während der Komponist in der Nervenklinik von Ennenich.
Besessen von dieser fixen Idee fix, er könne sich in solchem Soloaufstieg zum Gipfel mit diesem intensiven Blick ins Berginnere
als Abbild der Seele
allen Anforderungen des Alltags, den Mühen der Ebene, dem leerlaufenden Gang des Lebens endgültig entziehen, somit die Sache positiv wenden.
Er habe unablässig Noten aufgeschrieben. Diese Aufzeichnungen seien jedoch verschollen. Man habe ihn ohne Erfolg, unter anderem mit Kinin behandelt.
In einer selbstverordneten Adrenalin-, Serotonin-, Melatonin-, Skopolamin-, Kokainkur, in deren Folge sich der Anblick der anderen Ameisenmenschen, der allseits übermächtige Ansturm von Ansprüchen, Anlässen, Auslassungen, Antinomien, Aberrationen wieder ertragen ließe.
Morphium ausschleichend.
Die amerikanische Germanistin Lisa Kahn fragte mich, so die Pianistin, was empfinden Sie als hässliche Schönheit von Amerika?
Anstatt in innige Verbindung zu zweit, zu dritt, zu viert das vorläufige Heil zu suchen in selbstverständlicher Gemeinschaft.
Die Pianistin sei als Windsbraut mit nach hinten geblasenen Haaren, Haarschöpfen, an der Straßenkreuzung gestanden und habe mit dem Komponisten geflüstert.
Im unausgesprochenen Versprechen des geliebten Leibes.
Mit dieser Flamme in den Haaren, etc.
Bis zum Verlöschen.
Hatte Beutel, schweres Herz in der Nacht, so der Komponist, musste einnehmen, halbe Tablette Zenipress.
Dergestalt die Anstrengungen des Alters geadelt.
Hatte Unterpfand, hatte Empathie für kleine, alte, waagerechte Frau, welche über die Straße gekrochen, welche an Morbus Bechterew gelitten, welche sich nicht mehr habe aufrichten können.
In so einer Art kompilierter Person durch die Generationen hindurch, wenn nicht gar für sich selbst um Jahrzehnte vorausgedacht, wie ein Porträt für, sagen wir, 10 Jahre später vorausgemalt, Zwitter und Klon. Diese in die Oberkörper waagrechte, gebeugte Sennerin auf der Viehbergalm.
Eine von dreien.
Schaut wie erwartet schräg aus der offenen Hüttentür heraus und ruft den von ihr sofort erkannten Ankömmlingen beiläufig zu. Fest habt's aber nicht vorbeigeschaut, also voriges Jahr. Und die nachbarlichen Besucher, heuer sind wir da und hoffen, du hast Zeit für uns, nehmen Platz und bieten Mithilfe an, müssen sich aber gedulden, bis der nicht enden wollende Strom von ankommenden und durchradelnden Tagesgästen bedient und versorgt ist. Und so treten die einmal im Jahr erscheinenden Nachbarn nach stundenlangem Warten, ohne mit der erfahrenen Kollegin gründlich gesprochen zu haben, unverrichteter Dinge wieder den Rückweg durch Schluchten, Gräben und Waldtälchen an.
Der naive Maler Henri Rousseau, genannt der Zöllner, habe sich mit violetten Schlangen umgeben, um arbeiten zu können, so der Komponist.
Am Boden der Doline die hellen Köpfe der stacheligsten Kratzdistel, Sirsium spinosissimum.
Mein Halbkörper sagt zum Komponisten: Lege dir 2 junge Freunde bei, dass du erinnert wirst an dein baldiges Fußwallen. mit schönen Pedaleffekten.
Im Kalkschutt die dunkle, die niedrige sowie Scheuchzers Glockenblume.
Während die vertrocknete Aprikose,
die bewimperte Alpenrose,
auf schwarzem Steingutteller,
ein Strauß Almrausch verwelkt nicht, nur so vertrocknet.
In meinem kindlichen Geist schien es mir, wir saßen am linken Ufer der Traun und sahen der Strömung zu. So die Pianistin, blickten auch zum anderen Ufer, sahen uns selbst im kleinen gelben Talbot und manövrierend,
während auf der Oldtimer Alpenstraße die Motoristen im Midget, im Mini, im Triumph Bugatti und Borgward die Kurve kratzen und neuerdings im Peugeot Partner, Renault Kangoo, Fiat Doblo, im Dacia Logan mit asymmetrisch geteilter Hecktür,
einem in rasendem Tempo uns entgegenkommenden Wagen im letzten Augenblick ausweichend, wie die Täler blitzten.
Horch einmal, wie schön es ist, wenn die Sonne ihr Licht zu uns herunterschickt, damit es mit dem Tau auf der Wiese tanzt. Horch einmal, wie schön sich, wenn die Sonne ihr Licht ins Ohr schickt, damit es mit dem Tau auf der Wiese tanzt.
Die Quellchen und Täubchen, Sputum und Spuren des Gefühls einer Geistigkeit des Komponisten. Lange die Niederkunft, lange den Naschmarkt auf- und abgegangen, später ins Drechsler geeilt, Wein getrunken und Birnensaft.
Im Frühling der Vorsatz, Birkensaft selbst aus den Stämmen abzuzapfen, beim Anblick eines Birkenrains am Steilhang überm Hüttbach zum Schrieflingbauern hinauf, der hat die abschüssigen Weidehänge mit dem Inhalt seiner Latrinen gedüngt und die Hutweiden fürs Kleinvieh an ebensolchen Baum- und Strauchreihen entlang eingezäunt mit doppeltem Elektrodraht.
In der Ecke gesessen mit der Pianistin, Blick auf spanisch anmutende Girlanden und Erkerplätzchen von gegenüber. Und neben den neuen lichtgrünen Ästchen das dünne, bräunliche Blätterrauschen, da der Wind noch nicht altes Laub hinweggeblasen.
Vorbei an der hölzernen Gedenktafel für den an Unterkühlung verstorbenen Buben. Für unseren lieben unvergesslichen Sohn Andreas, welcher am 19.10.1964 im Alter von 19 Jahren bei der Suche nach Schafen auf dem Gruberreck von einem Schneesturm überrascht wurde und 24 Stunden eisiger Kälte ausgeliefert war.
Die Pianistin mit der weggeblasenen Frisur, dass ihre Stirn sich entblößte, was ihr ein tobendes, tollkühnes Aussehen verlieh.
Auf dem Transport zum Arzt ist er an dieser Stelle seinen Erfrierungen erlegen.
Im Hintergrund der moribunde Komponist seitwärts auf seinem Sofa, aufschreibend, fieberhaft seine stammelnden Partituren, uns nicht beachtend, in seinem Frühlingswahn.
In halluzinierten, halluzinierenden Klängen.
Und was das Drechsler angeht, hatten wir es zuletzt im tiefen Schneetreiben besucht, damals bei rauchendem, glosendem Ofen, Geschmauche etc.
Und die Hitze erlischt und die Liebe wird von der Zeit stets im Stich gelassen. Aus und Amen, kaum dass die Melodie dazu verklungen ist.
Was das Drechsler angehe, so die Pianistin, jetzt im ersten Fahnenschwenken des Lenzes, sehe man die spanisch anmutende Laube von gegenüber, das brüchige Laub, welches noch nicht vom Rasen des Lenzwindes weggeblasen. Wo junge Käfer und Spinnen im Osten.
Zur Bewältigung der schwierigsten Stellen sei ein Teufelsfingersatz aus dem Spanien des 18. Jahrhunderts heranzuziehen.
was das in der Nische sitzen im Drechsler angehe, so die Pianistin, und den Papierausriss meines Herzens, so die Pianistin.
An der Umschrift für Laute mag man erkennen, dass außer den 10 Fingern noch ein 11. Finger für die Ausführung von Nöten wäre.
Wenn ich an den hinscheidenden Komponisten denke, welcher den Wein schlürfend von meinem Finger lag meist entblößt, Scher, seliges Hinterhaupt, Wund liegen, Absterben machen, durch Aufliegen, Durchliegen, wehmütiges Lied und so weiter.
Soll der Teufel doch seinen Schwanz dazu verwenden, wie in der Legende überliefert.
Etwa Schlamm in den Augen, meine verströmenden Füße, so der Komponist. Da, so Zungen am Horizont auf Nessel gemalt. Und, was ihr Klavierspiel angeht, so der Komponist, soll wieder Klavier spielen für mich, einen Chopin, einen Brahms, einen Bach, ein Hirtenstück etwa, etwas von mir, die symphonischen Etüden, Opus 13 zum Beispiel, in den höchsten Koloraturen.
Vorgaben eines Baumeisters der Musik, der im Frühjahr hinausgeht, den Tönen des erwachenden Steinblocks zu lauschen, dem Klingeln der atmenden Glasplatten, dem Aufschrei der sich dehnenden Stahlverstrebungen.
Die gemurmelten Ausrufe, »Hallo« im Telefon,
»Moschi, Moschi«,
das sagte er, so meldete er sich. Oder er sagte seinen vollständigen Namen,
Takeuchi Hirohito.
Manchmal verbeugte er sich mit dem Hörer am linken Ohr, das besser hören konnte als das rechte. Wenn er sich vorstellte, meldete,
Hirohito Takeuchi.
Fahre zurzeit im Expresszug und laufe schnell in den Zwischenraum zwischen den Wagen, um die Mitfahrenden mit meinem Telefonieren nicht zu stören.
Überhaupt waren seine Gesichtszüge in lebhaftester Bewegung, während er telefonierte. Hallo, der Duft einer Rede, Jacques Derrida.
Rase jetzt auf Berlin zu, die Wälder und Felder Brandenburgs schießen draußen vorbei.
Sie blieb in der Passage des Naschmarkts stehen und rief in ihrem Manschettentraum. Meditativ, kontemplativ, pejorativ. Worauf der Komponist sprach. Wo bist du? Möchte lieber Geist sein als Fleisch, so die Pianistin.
Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nutzet nichts, so Johannes der Evangelist 6,63. Angeschrieben in römischer Kapitale an der Tempelfront
Basilika
der Eisenbetonkirche des Architekten Josef Pletschnik 1910-11 in Wien, Ottakring, Neiderschmelz.
Das handgemalte Jahr, Prozession einer Biografie und so weiter. Eine Frage zum Beispiel.
Wer ist Pletschnik?
An einen anderen.
Wer ist Plischke?
Die sogleich darauf selbst die überstürzte Antwort.
Der ältere Pletschnik über Prag nach Laibach retour, der jüngere Plischke nach Neuseeland vertrieben, in den 60er Jahren als 60-Jähriger an die Akademie nach Wien zurück, bis zuletzt im Kontakt mit Paul Hoffmann, dem Hoffmannsthal-Spezialisten aus Tübingen, begeisternd.
Bevor der Befragte überlegen kann, was er antworten könne.
Zu Ernst Anton Plischke, sie Arbeitsamt Leasing von Tschech renoviert, glücklos in Wien, mit seinen exemplarischen Bauten geschändetes Kubushaus, halbwegs am Hüttelberg,
Rosenthalgasse 19, Fotos verboten.
Habe heute viel grammophoniert, so die Pianistin. Werke von Schumann, Brahms, Chopin und Bach.
Am liebsten zu zweit hin und her gewandert zu den bemerkenswertesten Bauten der Stadt.
Und hatte so ein Röckchen, blaues Faltenröckchen an, damals mit 8, neben dem Seerosenteich in der Privatschule, so die Pianistin.
Zu den Ikonen der damaligen Moderne. Im Zentrum, in den Mustersiedlungen auf den Hügeln des Westens, nach Anregungen fürs Bauen im Heute gesucht.
Sollte auf dem Schulklavier etwas von Chopin spielen, zitterte so und atemlos, dass ich nicht spielen konnte, wofür ich mich schämte.
Ein architektonischer Paarlauf als Augenschmaus bis zur Körpererschöpfung.
»My Mountain Flower«, so der Komponist zur Pianistin.
»Ja, sag ja, meine Bergblume.« Und sie hat mir als erstes ihre Arme um den Hals gelegt.
»Möchte wieder ins Drechsler und lange aus dem großen Fenster starren auf die Blumen, Momente von gegenüber, die kleinen Erker staubigen alten Laubs.« Do it in the bath, Jacques Derrida.
Als Fazit ließe sich sagen, habe gut geduscht, sowohl am Beginn als auch am vorläufigen Ende dieses meines halbwegs missglückten Sexuallebens.
Knospe des Fleisches.
Gnoske des Vorfrühlings. Ponge.
So der Komponist. Und wie sich immer der Staub in der Nabelgrube ansammelt, nicht wahr?
Auch im vorgerückten Alter lernt man Neues dazu.
Ach, ich. Dieses elektrische Ich, so der Komponist, die Tasten schlagend.
Die Verblendungen, Blindheiten wohl ansatzweise beseitigt in diesen raren, hingebungsvollen Momenten.
Haben wir uns nicht immerzu mit unserer verrückten Liebe angesteckt? So der Komponist, salutierend.
Somit Apotheose des Aufkeimens, des Ausbrechens der fraglosen Blütenpracht, Lebenskraft in Säfte steigender vegetabiler Umarmung, multipler Wachstumsverschwendung.
Dass ich mich letzten Endes verdufte mit den ersten Magnolien dieses Frühlings, so der Komponist auf dem offenen Sofa sich wälzend.